Kapitel 2. Besinnung aus der Tiefe heißt ja das Thema. Die Tiefe, das ist der Bauch des Fisches mitten im tiefen Meer. Die Besinnung, das ist das Gebet, das Jona aus dem Fischbauch in der Meerestiefe heraus an Gott richtet. Und dieses Gebet, eben Kapitel 2 des Jona-Buches, das lese ich jetzt vor und anschließend wird Herr Birnstiel darüber die Predigt halten. Ein Gebet in höchster Not. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu dir, Herr, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir, und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen, die Fluten umgaben mich, alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Schlingpflanzen wandten sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Ich aber will dir danken und dir Opfer darbringen, die Opfer, die ich dir versprochen habe. Denn du, Herr, bist mein Retter. Da befahl der Herr dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken.
Jona war am Ende seines Lebens nun angekommen. Jeder auf diesem Schiff wusste, dass es den Tod bedeutet, wenn sie ihn über Bord warfen. Gern hätten sie das vermieden, aber sie hatten keine Möglichkeit. Der gewaltige Sturm ließ ihnen keine Wahl darüber. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. Man konnte vielleicht noch einen Hoffnungsschimmer sehen darin, dass das Meer sofort ruhig war, könnte man denken, dass Jona vielleicht noch an Land hätte schwimmen können. Das Meer tobt ja dann nicht mehr. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Jona schwimmen konnte, war sehr gering. Er ist nicht am Zürichsee aufgewachsen, wo man dafür sorgt, dass man schwimmen lernt. Er konnte vermutlich wirklich nicht schwimmen. Das Einzige, was er konnte, war diese Situation ertrinken. Weder Jona noch die Seeleute dachten nur ansatzweise daran, dass Jona nun irgendeine Chance zum Überleben hätte. Jonas Tod war sozusagen eine beschlossene Sache, außer Gott würde eingreifen. Und er tat es tatsächlich. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Niemand weiß, um welchen Fisch es sich handelt, und ich möchte euch ersparen, darüber Spekulationen zu äußern. Das könnt ihr in Büchern nachlesen, was man da alles annimmt. Hauptsache, Jona wurde gerettet. 3 Tage und 3 Nächte verbrachte er nun im Bauch eines Fisches, und das war alles andere als gemütlich und angenehm. Jedenfalls, ich würde auf dieses Abenteuer absolut gern verzichten. Aber bevor wir uns nun mit Jona im Fisch beschäftigen, müssen wir noch eine wichtige Besonderheit betrachten. Jona ist nämlich der einzige alttestamentliche Prophet, mit dem sich Jesus direkt vergleicht. Interessant, dass beide, Jesus und Jona, aus Galiläa kommen. Obwohl die Pharisäer gegenüber Nikodemus behaupteten, kein Prophet sei je aus Galiläa gekommen. Und sie sagten zu Nikodemus, forsche in der Schrift nach, denn du wirst sehen, aus Galiläa kommt kein Prophet. Mit anderen Worten, du wirst sehen, damit wollen wir dir beweisen, dass Jesus überhaupt keine Bedeutung hat. Es ist nie ein Prophet aus Galiläa gekommen. Aber es war eine absolute Fehlanzeige. Aus Galiläa kam ein Prophet, und zwar eben Jona. Und was mit Jona geschah, bezeichnete Jesus selbst als ein Wunder, das zeichenhaft auf seinen Tod und seine Auferstehung hinweist. So erklärte den Schriftgelehrten und Pharisäern, als sie ihn provozierten und zu Jesus sagten: Meister, wir möchten ein Zeichen von dir, also ein Wunder, das ist ein anderes Wort für Wunder, wir möchten ein Wunder sehen. Aber Jesus wusste, selbst wenn er ein Wunder erwirken würde, diese Leute würden nie, nie ihm folgen. Dann sagt er ihnen: Ein Zeichen verlangt ihr diese Generation, und verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Und nun macht Jesus deutlich, auf welche Begebenheit im Leben Jona er diese Aussage bezieht. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Somit weist Jona auf nichts Geringeres hin, als auf das Sterben und die Auferstehung von Jesus. Finde ich gewaltig. Dieser ungehorsame Prophet weist auf das zentralste Geschehen in der Menschheitsgeschichte hin. Die Juden, die Jesus ablehnten, sollten an der Auferstehung Jesu erkennen, dass er der Sohn Gottes ist, der Messias, auf den sie warteten. Sie würden Jesus für tot halten, denn die Kreuzigung konnte niemand überleben. Und sie würden erleben, dass Jesus aufersteht. Dieses Wunder der Auferstehung, des Sterbens und der Auferstehung soll ihnen genügen, genug Wunder, genug Zeichen sein, der Macht Gottes und genug Beweis, dass Jesus der Messias ist. Aber eben, sie wollten nicht glauben, Jesus konnte machen, was er wollte. Sie ließen das Grab schwer bewachen, denn sie erinnerten sich, dass Jesus ja sagte, dass er auferstehen werde. Ist ja interessant, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sich daran erinnern und die Jünger keine Ahnung mehr hatten. Die erwarten das nicht. Sie gingen zu Pilatus und ließen Wachen bestellen, die das Grab massivstens bewachten, damit man nicht dann annehmen könnte, Jesus wäre noch auferstanden. Und trotz dieser großen Wache, die da eingesetzt wurde, ist sehr interessant, dass man eine große Wache einsetzt für einen Toten, ist Jesus auferstanden und er hat das Grab trotz dieser Wachen verlassen. Und die Ältesten gaben den Soldaten viel Schweigegeld und verlangten von ihnen dafür: Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hätten den Leichnam gestohlen. So viel waren sie bereit zu glauben. Sie haben alles, alles verworfen. Sie wollten die Auferstehung von Jesus einfach nicht wahrhaben. Sie glaubten dem Zeichen des Jona nicht. Und für uns gilt heute genau dasselbe Zeichen. Jesus, der für unsere Sünde am Kreuz starb. Er, der den Tod durch seine Auferstehung besiegte. Das hat für unser Leben grundlegende Bedeutung. Und deshalb schreibt Paulus: Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, was wir auch wieder hier heute im Abendmahl feiern werden. Der Tod und die Auferstehung Jesu sind die Grundlage unseres Glaubens und unseres Lebens. Ein junger Mann betätigte sich im Flughafen als Evangelist. Er verteilte das kleine Büchlein, die vier geistlichen Gesetze. Und im Wartebereich saß ein älterer Mann, schon etwas graue Haare, würdig in Erscheinung, modisch gekleidet, der auf seinem Sessel eingenickt war, so leicht geschlafen hatte. Und der junge Evangelist, und das finde ich eigentlich noch schön, der ließ sich dadurch nicht beeindrucken, sondern tippte diesen Mann aufs Knie. Dann ist er aufgeschreckt und er sagt, ja, was, wo bin ich, was ist los? Er wusste gar nicht zuerst, was jetzt mit ihm da losgeht. Und dann sagt er ihm einfach, mein Herr, sind Sie gerettet? So direkt aus dem Schlaf. Ganz unverblümt. Und der Mann sagte, ja, ja doch, ich denke schon. Ich denke, ich bin gerettet. Und dann der junge Mann in seinem Eifer sagt, das reicht nicht. Das reicht nicht. Könnten Sie mir dann den genauen Zeitpunkt nennen, wann Sie gerettet wurden? Dann sagt dieser Mann, genau kann ich es nicht sagen. Aber es ist etwa 2000 Jahre her. Wir sind gerettet am Kreuz auf Golgatha, wo Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und wenn wir heute uns bekehren, dann werden wir nur deshalb gerettet, weil Jesus für unsere Schuld vor 2000 Jahren gestorben ist. Gerettet wurden wir vor 2000 Jahren. Für uns hat es Geltung bekommen in der Hinwendung zu Gott. Aber die eigentliche Rettung, die ist geschehen auf Golgatha. Ich finde es eine Ehre für diesen ungehorsamen Jona, dass sein Erlebnis auf diese großartige Tat Jesus hinweist. Nun, wenden wir uns aber dem Jona zu, der im Bauch des Fisches ist. Auch wenn Jona den Seeleuten selbst vorschlug, sie sollen ihn über Bord werfen und somit ermorden, war das für ihn eine grauenhafte Situation. Man könnte ja denken, ja, das hat er locker genommen, gesagt, komm, werf mich über Bord, ist eh, ich werde eh untergehen, entweder gehe ich mit den Seeleuten unter oder dann gehe ich halt allein unter und untergehe ich eh. Aber in seinem Gebet drückt er heraus, wie schlimm dass das für ihn war. Übrigens ist praktisch das ganze Gebet des Jona eine Zitatensammlung aus den Psalmen und ein Wort bezieht er aus einer Aussage der Klagelieder. Das zeigt, wie tief gegründet Jona selbst im Wort Gottes war, wie geläufig ihm das war. Und er in dieser notvollen Situation eigentlich zu vorformulierten Worten greift und die zusammensetzt für seine Situation. Jona sah selbstverständlich sein Ende gekommen, denn er sagte, du hattest mich mitten ins Meer geworfen, die Fluten umgaben mich, alle deine Wellen und Wogen schlugen über mich zusammen. Sterben, das wäre noch gegangen. Das wäre geradezu harmlos gewesen für Jona. Wir werden nämlich noch später sehen, dass Jona sich zweimal den Tod wünschte. Das Sterben war für Jona eigentlich kein großes Problem. Es war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste für Jona war die Tatsache, von Gott verstoßen zu sein. Das war für ihn die große Katastrophe dieser Situation, von Gott verstoßen zu sein. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Ich dachte schon, ich werde nie mehr in deine Gegenwart kommen. Sterben ist das eine, aber aus der Gemeinschaft mit Gott verstoßen zu sein, das ist das Schrecklichste, was einem Menschen je geschehen kann auf dieser Erde. Jona hatte unbeschreibliche Angst vor dieser Gottesferne. Vom Schöpfer verstoßen in der Ewigkeit zu leben, das war für ihn eine ganz schreckliche Vorstellung. Die Aussichtslosigkeit seiner Lage schildert er sehr eindrücklich. Das Wasser ging mir bis an die Kehle, ich versank in abgrundtiefem Meer, Schlingpflanzen wanden sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge und Hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Also ich war schon gestorben praktisch. Ich war schon weggeschafft, und zwar ganz tief weggeschafft, weit weg von Gott. Diese Ausweglosigkeit und die grauenhaften Ängste, die ihn überfielen, ließen ihn den Herrn suchen und anflehen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich. Es hat also lange gedauert. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich. Und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Jetzt erst kam er auf die Idee, als ihm fast die Sinne schwanden. Jetzt könnte er Gott ja nochmals anflehen. Vielleicht würde er sich erbarmen, denn er war ja der, der wusste, du bist voll Liebe, Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Das ist ja Jona, der das gesagt hat. Deshalb ist er ja geflohen. Und jetzt nimmt er dieses Wissen für sich selbst in Anspruch. Er ruft jetzt Gott an und hofft, vielleicht erbarmt er sich jetzt auch über mir noch. Wie auch immer. Konnte sich ja das gar nicht vorstellen, wie Gott ihn retten sollte. Aber wenigstens, wenn er schon stirbt, dass er ihn wenigstens nicht verstößt. Und deshalb, weil er weiß, dass Gott voll Liebe und Geduld und Barmherzigkeit und Güte ist, die keine Grenzen kennt, wagt er es, nochmals ihn anzurufen. Jona ging es eben nicht darum, am Leben zu bleiben, sondern er wollte von Gott trotz seines Ungehorsams angenommen werden und in seiner Gemeinschaft leben. Man muss sich manchmal schon fragen, ob diese Katastrophe mit Jona wirklich nötig war, dass Jona wieder zurück zu Gott fand. Natürlich wäre das nicht nötig gewesen. Doch leider ist es oft so, dass uns Gott in ausweglose Situationen laufen lassen muss, damit wir endlich wieder von Herzen ihn suchen und anrufen. Nicht einfach beten, dass wir das Gebet erledigt haben und ein reines Gewissen haben, weil wir ja jetzt das Gebet erledigt haben, sondern Gott von Herzen bitten und ihn anflehen, weil wir seine Nähe suchen und sehnlichst das wünschen. Warum sind wir nur so? In einem Psalm heißt es sogar, immer wenn Gott einige tötete, begannen die anderen nach ihm zu fragen, sie wandten sich ihm zu und suchten ihn. Wenn Gefahr lauert, die wir nicht mehr selber im Griff haben, dann suchen wir Zuflucht beim Herrn. Und deshalb sagen viele, die krank werden, die erleben die Krankheit sicher auf der einen Seite schlimm, auf der anderen Seite sagen sie, ich bin Gott sehr nahe gekommen durch diese Krankheit. Warum? Weil in dieser Not sie Gott in ganz besonderer Art und Weise gesucht haben, seine Nähe. Die Not lehrt uns beten und flehen. Es ist wie mit meiner Frau. Wenn ich möchte, dass sie mir ganz nahe zu mir kommt und mich festhält, wie ich den Eindruck habe, niemand anders kann sie jetzt beschützen als ich. Ich bin jetzt der Einzige, der für sie was tun kann. Dann muss ich nur etwas machen. Ich muss mit ihr nur spazieren gehen, irgendwo, wo es viele Hunde hat, die nicht an der Leine geführt werden. Und das hat so eine Wirkung, dass sie einfach so schnell wie möglich zu mir kommt und mich umklammert, wie sie mich selten umklammert. Sie hält mich fest, wie wenn es jetzt niemand anders mehr gäbe auf dieser Welt, der für sie da ist und sie beschützen kann. Leider ist das in unserem geistlichen Leben genauso. Erst wenn wir in einer ausweglosen Situation stehen, lernen wir, die Nähe Gottes wieder richtig zu suchen. Uns voll und ganz an ihn zu klammern. Jona musste zuerst fast ertrinken, bis er zu flehen begann. In meiner Not rief ich zu dir, Herr, und du hast mir geantwortet, aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir. Du hast meine Hilfeschrei vernommen. Am tiefsten Punkt seines Lebens hat er wieder gelernt, die Nähe Gottes zu suchen, der Prophet, der auf der Flucht war. Am tiefsten Punkt hat er wieder Gott gesucht. Jesus ist für uns das beste Vorbild für ein Leben, das Gott sucht und seine Nähe sucht. Im Hebräerbrief steht, dass Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Das ist ein Bericht über das Gebetsleben von Jesus, der gefleht und geschrien und geweint hat und so die Nähe Gottes gesucht. Und er hat sich mit Ehrfurcht dem Willen Gottes, seines Vaters, unterstellt. Beten wir in dieser Haltung? Ich nicht. Nicht immer. Eher selten. Aber müssen wir wirklich immer warten, bis wir am tiefen Punkt angelangt sind, um Gott wirklich zu suchen? Dann geschah das Unvorstellbare, was kein Mensch sich ausdenken konnte. Ein Wunder, ein großer Fisch verschluckte Jona. Gott kann eine Situation plötzlich und unerwartet verändern. Denn eines müssen wir immer und immer vor Augen halten. Für Gott ist nichts unmöglich. Das soll uns eine Ermutigung sein für unser Gemeindeleben, auch für unser persönliches Leben. Für Gott ist nichts unmöglich. Jona kann nun Hoffnung schöpfen im Bauch des Fisches, dass er lebend aus seiner aussichtslosen Lage herauskommt. Und zwar nicht aus eigener Kraft, nein, Gott allein macht dies möglich. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Aber was ihn besonders freute, dass er nun erkannte, dass ihn Gott nicht verlassen hatte. Ich kann mir vorstellen, dass es Jona sogar egal gewesen wäre, wäre er in dem Fisch noch gestorben. Aber Gott hat ihm nochmals gezeigt, du bist mir trotz deines Ungehorsams, habe ich dich nicht verlassen. Und er wäre nur schon froh gewesen, wenn ihm Gott die Gelegenheit im Fisch gegeben hätte, seine Beziehung zu ihm noch zu regeln, bevor er stirbt. Ich denke, die Freude Jonas war nicht die, dass er überlebt, sondern dass er gemerkt hat, Gott hat mich wieder aufgefangen. Er hat mich nicht verstoßen. Er hat sogar eine Lösung für mich gesucht. Gott allein machte dies möglich. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, sagt er dann, bricht dir die Treue. Er will sich nicht auf nichtige Götzen verlassen, denn er hatte nun einmal mehr, oder besser gesagt, so wie noch nie in seinem Leben erfahren, dass es sich lohnt, allein dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu vertrauen. Dass sich das lohnt. Und dass er der einzige wahre Gott ist, ich möchte es hier nochmals sagen, ist wirklich wichtig, dass uns das klar ist. Das zeigt ganz deutlich, dass Jona kein falscher Prophet war, sonst hätte er nämlich andere Götter plötzlich herbeigezogen, sondern dass er lediglich ungehorsam war, aber ungebrochen eigentlich immer den einen wahren Gott, den Gott Israels, angerufen hatte. Er war kein falscher Prophet. Er will ihm nun danken und ihn von ganzem Herzen anbeten. Das wollen wir ja immer, wenn wir erleben, dass Gott uns etwas Wunderbares tut. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe, denn du, Herr, bist mein Retter. Offensichtlich gab Jona in dieser Situation, in dieser Angst, Gott Versprechen. Und er war entschlossen, seine Versprechen einzuhalten, die er ihm abgegeben hat. Und gut, wenn wir Versprechen halten, die wir Gott in unserer Not geben, das erwartet Gott von uns. Wie es im Psalm heißt, nicht Opfer will ich von dir, sondern Dank. Löse deine Versprechen ein, die du mir in Bedrängnis gegeben hast, mir, dem Höchsten, deinem Gott. Gott fordert die Versprechen ein, die wir ihm geben. Und wie schnell sind wir, wenn es uns schlecht geht, darin, dass wir Gott etwas versprechen. Ich mache das, wenn du, ich setze mich viel mehr ein für dich, wenn du mir jetzt heraushilfst, dann hilft Gott heraus. Und dann sagen wir, danke Herr, dass du mir herausgeholfen hast. Und eine Woche später denke ich, ja, das wäre vielleicht auch ohne Gebet gegangen. Das war ja so eigentlich logisch, wie das abgelaufen ist. Und dann vergesse ich, was ich Gott versprochen habe. Gott vergisst es nicht. Wir haben selber allen Grund übrigens, Jesus täglich unsere Dankbarkeit für die Rettung auszudrücken, die er für uns auf Golgatha erkämpft hat. Er hat uns für Zeit und Ewigkeit gerettet. Und deshalb können wir jeden Tag, haben wir Grund, ihm Dank zu opfern, wie das im Psalm heißt. Dank ist die Opfergabe, an der ich Freude habe. Und wer auf meinen Wegen geht, erfährt meine Hilfe. Es ist also sehr weise und auch gut, wenn wir danken und wenn wir auch uns wieder mal Zeit nehmen und uns erinnern, was Gott für uns getan hat in unserem Leben. Ich danke praktisch jeden Tag für die Rettung, manchmal eifriger, manchmal weniger eifrig. Aber ich danke ab und zu auch wieder, nein, für meine Frau danke ich eigentlich auch jeden Tag und für die Kinder auch, aber ich danke auch ab und zu wieder für die Führung, die ich erlebt habe in meinem Leben. Das, was ich machen konnte, wie Gott mich geführt und geleitet hat, dass ich die Gelegenheit hatte, ein Studium zu machen und so weiter, da danke ich ab und zu Gott wieder, dass er uns damals die Wohnung geschenkt hat zur richtigen Zeit. Wir können Gott immer auch wieder danken für das, was er in unserem Leben getan hat. Gott freut sich darüber. Aber ganz besonderen Dank ist immer angesagt für die Rettung, denn durch das Sterben und die Auferstehung Jesu sind wir gerettet für Zeit und Ewigkeit. Wir haben das Privileg, in der Gemeinschaft mit Gott die Ewigkeit zu verbringen und nicht so, wie Jona es befürchtete, getrennt von Gott, was ja die Hölle ist. Jona erlebte, wie Gott in einer aussichtslosen Situation helfen kann. Und leider müssen wir, wenn wir halsstarrig und ungehorsam sind, enorm tief fallen. Und in der Tiefe kommen wir dann hoffentlich zur Besinnung. Jona kam zur Besinnung. Es gibt in der Bibel auch Beispiele, wo dann Menschen nicht mehr zur Besinnung gekommen sind, sondern sie haben einfach ihre Starrköpfigkeit bis zum Ende behalten. Deshalb ist uns Jona in allem drin doch ein großes Vorbild. Jona kam am tiefsten Punkt seines Lebens, und zwar nicht nur geistlich der tiefste Punkt, sondern auch rein geografisch der tiefste Punkt, wo er sich vermutlich befand, im Bauch des Fisches. Am tiefsten Punkt seines Lebens kam er zur Besinnung und suchte den Herrn von ganzem Herzen. Nach 3 Tagen im Fisch wurde er endlich befreit und konnte wieder frische Luft einatmen. Der Herr befahl dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Leider muss uns Gott oft in ausweglose Situationen laufen lassen oder sie vielleicht sogar herbeiführen. Er würde uns aber gerne vorher helfen. Würden wir ihn nur früher suchen, würden wir nur früher ihn um Hilfe bitten. Und vielleicht befindest du dich selber in einer schwierigen Lebenssituation. Vielleicht weißt du weder ein noch aus, was du tun sollst. Vielleicht weißt du ganz genau, dass du jetzt eigentlich eindeutig ungehorsam lebst. Dann warte nicht, bis du daran zerbrichst. Denn Gott wartet auf dich. Er hat keine Freude, uns an den tiefsten Punkt unseres Lebens zu führen. Er freut sich, wenn wir ihn suchen und ihn anflehen, dass er uns hilft. Er lädt dich geradezu ein, ihm deine Not zu bringen. Da gibt es xx Bibelstellen, die uns dazu auffordern. Und eine, die steht im Psalm 50, Vers 15. Bist du in der Not, so ruf mich zur Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Eigentlich genau das, was Jona erlebte. In der Not rief er um Hilfe. Gott hat ihm geholfen und er hat ihn gepriesen. Das kannst du heute tun, mit dem, was sich zutiefst bewegt in deinem Herzen. Du kannst mit dieser tiefen Not zu Jesus kommen. Er wird dir helfen in seiner Weise und du wirst ihn preisen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für das Wunder, das du an Jona getan hast. Und genau das, was er sagte, bezeugt diese Geschichte so eindeutig, dass du gnädig und barmherzig bist. Dass du dich erbarmst, wenn Menschen umkehren und dich anrufen. Und dass du davon absiehst, was du über sie beschlossen hast, dass du das auch wieder änderst. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Und Herr, du siehst, dass wir oft nicht besser sind als Jona. Dass wir oft auch vieles aus eigener Kraft machen, mit dem Kopf durch die Wand gehen wollen, nicht auf dich hören und nicht nach dir suchen. Und dein Wunsch ist es, dass wir deine Nähe suchen, dass wir zu dir kommen, dass wir dich anflehen, dass wir unsere Nöte vor dir ausbreiten, weil du gerne hilfst und gerne uns aus den Nöten herausholst, so wie es dir gefällt. Ja, Herr, schenke, dass wir vor dich kommen, bevor wir am tiefsten Punkt des Lebens sind. Denn du bist ein Gott, der gerne hilft und der uns einlädt, mit allem, was uns bewegt, zu dir zu kommen. Ich bete dich an und rühme deinen Namen. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, du auferstanden bist und dass wir durch dich ewiges Leben bekommen haben. Du bist unsere Rettung. Wir beten dich an. Amen.